what I'm living for. Hit the podcast like I ain't no more. Camel toe time for taking your chance. Jam to the jam to the awesome romance. Wave your hands in the air, everybody and everywhere. Make your body jump around, check it out with this sound. Everybody, everybody get up and hear it loud. This is the podcast that makes you feel proud. Move your feet.
Yeah, da sind wir wieder zu einer ganz speziellen Folge und super schnellen Folge. Moritz, ich muss ganz schnell hier abhaken, denn das wird eine super schnelle Zäpfchenfolge, die wir hier in 30, 35, 40, vielleicht auch 31 Minuten abhaken. Deshalb, Moritz, ganz schnell, eine Zahl von 1 bis 100.
77 natürlich, ist auch klar.
77 ist notiert. Als nächstes einen Buchstaben.
Das ist das R.
Groß oder klein?
Großes R.
Großes R. Dann nächste Frage, ein chemisches Element.
Da würde ich sagen Ferrum, Eisen.
Fe, richtig?
Ja, genau, Fe.
Und letzte Frage, Anfangsbuchstaben einer Person, die du magst. Beide, Vorname und Nachname.
K.A.
K.A., perfekt, das ist der Folgename. Und deshalb würde ich mal sagen, herzlich willkommen zu Awesome and Average Folge 37, namens 77 R.F.E.K.A. Herzlich willkommen. Moritz, wie geht's dir?
Ja, ungefähr so wie diesem Produkt, welches du gerade entwickelt hast. Also mir geht's hammermäßig blendend, wobei der Name Blend ja schon drinsteckt. Und da will ich auch direkt auf unsere Breaking News hinweisen. Denn Kamil Albrecht und Moritz Tellmann waren am Dienstag, direkt nach dem Dienst, ausgeschlafen wohl bemerkt, Sicherheit geht vor, in Bremen bei Kalles, feinster Röstcafé. Und Kamil, was haben wir da eingeloggt?
Alles, einfach alles, was wir brauchen. Wir haben uns ausgetauscht, ein finales letztes Mal mit Mark and Julia from Kalles Rösterei, unserer großartigsten Expertise zum Thema Kaffee. Denn unser Bombenkaffee ist right now zum Verkauf bereit. Und wir haben nochmal die letzten tatsächlichen Details abgestimmt. Videos gemacht, Fotos gemacht, uns einfach mal hingeschnackt, getrunken. Was man halt so macht an so einem ganz normalen Dienstag.
Was man halt so macht. Und das Geilste war, fand ich, endlich mal auf Kaffeesäcken rumzuspringen und zu hören von dem Röster himself, ja, von dem Röster himself, dass dabei nichts passieren kann. Weil ich hatte immer tierisch Respekt vor diesen Säcken. Ich dachte immer, die platzen auf und dann hat man irgendwie so 3 Millionen Euro Marktwert zerstört. Aber dem war nicht so. Und was ich auch ganz cool fand in dieser Rösterei, so eine kleine Garage, mega nice. Also echt genau, wie wir uns das eigentlich vorgestellt haben. Das war so eine richtige Traumrösterei.
Absolut.
Das, am coolsten fand ich eigentlich den Physiker-Dude. Ich glaube, Patrick hieß
Patrick.
Der promovierte und wissenschaftlich tätige Physiker, der durch Corona ja so ein bisschen, nicht mehr so ganz gut jobmäßig positioniert war und einfach mit Leidenschaft, mit Herzblut und einem Glanz in den Augen an dieser Röstmaschine stand und sich voll hingebungsvoll diesen Bohnen gewidmet hat.
Der hatte Bock.
Total geil.
Der hatte richtig Bock.
Ich hatte den einfach die ganze Zeit im Augenwinkel und dachte mir, this dude is a physician oder ein Physiker and he's happy. Und das war einfach echt geil.
Aber also, alle Menschen in diesem Raum hatten einfach Bock und haben immer noch Bock.
Ja.
Und das ist die Hauptsache. Deshalb, das war wirklich ein gnädiger Tag. Und wir kommen auf jeden Fall gerne nochmal nach Bremen. Oder die beiden oder die drei kommen zu uns. Die sind ja wirklich
Bremen kommt
auch,
zu uns. Ne? Ich genau. meine, so eine Stadt kann man ja relativ leicht auch mal verschiften. Ne? Das muss ja wohl möglich sein.
Genau.
Schön auf dem LKW hinten, komplett Bremen hinten drauf, inklusive
Stadtmusikanten. Schnell gemacht. Ist Rock'n'Roll. Absolut schnell gemacht.
Achtung, Schwertransport auf der A1. Die Stadt Bremen fährt von Bremen nach Düsseldorf. Okay.
Gute Idee.
Ah, ärgerlich.
Machen wir.
Ja, was ist noch passiert die Woche? Ja, eigentlich hat uns das ja richtig den Kopf zerrissen, ne? Weil wir einfach total into it waren. Ich glaube, wir waren an dem Tag, als wir zurückkamen, komplett im Arsch. Also so geistig komplett gefratzt. Also
ich auf jeden Fall, ja.
So ein Pergamentpapiergefühl oben in der Birne gehabt. Wie so ein Luftballon, der gerade die Luft verliert, ne? Weil wir so viel Input hatten. Dann noch den Flug abzuwickeln, das war ja auch nicht ohne, ne? Dahin zu fliegen. Was übrigens, habe ich ausgerechnet, CO2 sparsamer war, als mit dem Auto zu fahren. Richtig krass.
Ja.
Wir haben also sozusagen auch noch was für die Umwelt getan, Thema Nachhaltigkeit. Und danach, ich war echt müde gewesen. Ich musste dann noch laufen gehen und danach war auch wieder gut. Und
ja, ich war auch ziemlich mürbe. Vor allem bei mir ist immer so ein bisschen die Gefahr, wenn ich verliere mich halt, wenn ich Videos oder Fotos mache, dann bis in die Nacht, bis eins, ja. bis zwei, weil ich bin dann auch total gespannt. Ja, das ist halt wie ein neues Produkt.
Man will das
ja,
fertig
genau.
Haben.
Du willst
ja,
es klar, weg haben, genau. du willst es fertig ja. haben, du willst es. Ich möchte es vor allem auch fertig haben und dann einmal eine Nacht drüber pennen. Ja, das ist ja der beste Moment, ja. wenn ich morgens wieder aufstehe und dann nochmal auf meine Videos gucke oder auf Fotos und dann wirklich mit frischem Auge sehe, was da passiert ist. Ich vergesse mich dann auch. Ich vergesse dann auch zu trinken. Ja. Ich vergesse einfach alles so und dann bin ich ein bisschen anfällig.
Sogar zu onanieren, ne? Hast du vergessen.
Ja, das habe ich nicht vergessen.
Nee, onanieren. Da habe ich mit angefangen.
Das mache ich ja währenddessen. Das ist alles, alles im Sinne des Fotos, ja. Wenn du, das hat alles so eine kreative Ader, wenn ich daneben schön und ein paar Farbmuster da wegkeule.
Oh, das ist auch geil. Ja.
Also. Aber meine Flucht ist momentan, mich tatsächlich aufs Fahrrad zu schmeißen. Und deshalb, Moritz, was höre ich da wieder?
Das sind die
Und da sind wir wieder und diesmal, ja, wer hätte es geahnt? Thema?
Auf dem Bicycle. Okay, I'm going to start. Nummer 1 bei mir, oder wir fangen mit Nummer 3 an, ne? Und dann arbeiten wir uns hoch. Auf dem Fahrrad. Bei mir ganz, wirklich ein Klassiker, den ich in der Schule immer erlebt habe. Ne? Ich gucke aus dem Fenster, stehe auf, denke mir so, wuh, Sunshine, Reggae. Jetzt schieb mein Fahrrad unten aus dem Keller, ne? Hab kurze Hose an, T-Shirt und guck mir so mein Fahrrad an, hab so ein handelsübliches BMX oder Mountainbike ohne irgendeine Ausstattung, also Straßenverkehrsordnung AD. Und dann fahre ich los und nach 5 Minuten einfach strömender Regen und dann dieser krampfhafte Versuch, und das ist einfach so ein geiler Moment, dieser krampfhafte Versuch, das Rad die ganze Zeit mit dem Rahmen übereinstimmen zu lassen, damit diese Matsche nicht hochspritzt. Und du schaffst es nie, du kommst immer mit Sprenkeln vorne und Sprenkeln hinten in die Schule oder sonst wohin. Und
hast du keinen Schutz?
Boah, na klar, habe ich Schutz, Tiefschutz, Kondom, Pariser. Ne? Aber geil. Ich habe halt bei den Mountainbikes in der Regel kein Schutzblech, ne? Weil diese scheiß Dinger eh immer geklaut werden von irgendwelchen Dudes, die da langlaufen. Und dann hast du diese geilen Sprenkler, wirklich bis zum Kinn hast du die hoch und hinten den ganzen Rucksack voll. Also sieht in kurzen Moment denkt man sich, geil, der hat ein cooles T-Shirt an und dann wird's wieder ausgelacht.
Ja, richtig, richtig. Da sind wir wieder beim Thema Onanie. Ja, bei mir Nummer 3 ist, wenn ich nach dem Sport total geschlaucht auf dem Fahrrad sitze, nach Hause fahre und mir dann erstmal schön mit offenem Mund die erste Proteineinheit gebe. Oh. Ja. Das ist wirklich so, ich fahre ja meistens dann von Gladbach nach Korschenbruch über so ein kleines Waldstück. Du kannst es manchmal. Also es nervt manchmal auch schon, aber du hast Fliegen in der Fresse, die fliegen dir überall rein. Oh, ey, das ist
diese
das ist
eine
wirklich,
Fliege, die direkt am Anfang direkt ins Auge fliegt. Ich liebe sie.
Ja, also deshalb wichtigstes Tool, ja, die Einaugenfliege.
Die Einaugenfliege.
Wichtigstes Tool auf jeden Fall eine Brille und ja. Helm ist erstmal
sekundär. Für die Fliege wichtig.
Aber ne? Mundschutz. Ich habe den Mundschutz schon an und kann da ganz normal durchatmen. Dann habe ich die nicht im Mund.
Die Fliegen im Auge, das ist. Oh, Leute, ey, das macht mich auch fertig. Weißt du, dann bist du einfach so eine halbe Stunde die ganze Zeit mit dem einen Finger dabei, dieses Auge zu penetrieren. Dann hast du die eine Fliege, wenn du ankommst, gerade raus und dann hast du auf der anderen Seite eine drin.
So ja, bitter. Weißt du, ja, eine Fliege kommt selten allein.
Die kommt nie allein. Die kommt immer im Doppelpack. Das sind nämlich Zwillingsfliegen.
Zwiegen.
Zwiegen. Nummer 2. Bei mir, also wenn dieses Brennen in den Oberschenkeln nachlässt, wenn man so einen Berg hochgeradelt ist und so richtig Gas gegeben hat und vorne so im Quadrizeps merkt, wie es brennt und dann dieses Brennen nachlässt und man endlich den Rentner wieder sieht, der mit 92 Jahren mit seinem verklockten E-Bike an einem vorbeigeradelt ist vor einer Stunde und irgendwie schon lange da oben seinen Kaffee getrunken hat. Aber dieses geile Gefühl, wenn das Laktat langsam wieder aus dem Muskel kommt. Es gibt kaum eine Ausdauersportart, finde ich, wo es so einen lokalen brennenden Schmerz gibt wie beim Radfahren, wenn man berghoch fährt, weil
klar,
das so lokal ist.
Deshalb
das ist
auch
so
der Sport, der am meisten in Richtung Doping und so weiter geleitet wird. Radsport ist extrem, was die sich da alles reinpfeifen an EPO und den ganzen Mist. Also ich glaube, Gewichtheben, alles was aus Russland kommt und Radsport Number One.
Russische Räder, das ist immer das Gefährlichste. Russische Räder.
Kleiner Tipp zum Thema Laktat. Kauft euch einfach Kaisernatron bei Edeka, Rewe, whatever. Kaisernatron, einfach schlucken. Hilft sehr, sehr gut, um das so ein bisschen zu puffern. Ist ja letztendlich auch ein chemischer Prozess im Körper. Ja,
genau, ist überhaupt ein Carbonat sozusagen, ne? Bicarbonat da drin. Und Natriumhydrogencarbonat und das fängt tatsächlich die Säure, die H+-Ionen ab, ne, und sorgt dafür, dass wir Puffer haben. Hast du genau richtig erklärt, von daher
Hab ich nochmal Glück gehabt. Meine Nummer 2, wenn ich auf der Straße fahre und ich merke an der Ampel, dass sich das Auto wieder ganz offensichtlich richtig schön rechts einordnet, um wirklich jede Nische auszulasten, damit ich da bloß nicht vorbeikomme. Das Problem ist, ich hasse natürlich die Autofahrer, wenn ich Rad fahre, ja.
Andersrum hasse ich die Radfahrer, wenn ich Auto fahre.
Ich sag mal so, die Autofahrer, das ist wie im Krankenhaus. Autofahrer sind die Ärzte, Radfahrer sind die Pflegekräfte, ja.
Und die Patienten, was sind die Patienten? Die rote Ampel oder was? Einfach drüber fahren.
plattgefahrene Taube da auf dem Asphalt.
Oh Mann. Scheiße.
Der Marder. Der Marder.
Lustigerweise ist das bei mir genau konträr. Also ich bin, wenn ich im Auto sitze, auch total respektvoll gegenüber Fahrradfahrern, weil ich, das kommt durch meine regelmäßige Anwesenheit in Südafrika. Da gibt es nämlich wirklich häufig Radfahrerunfälle, weil da auch viele Biker unterwegs sind. Und da gibt es so einen Aufkleber, Think Bike, steht da drauf, dass die Leute wirklich den Abstand halten, 1,5 Meter. Und ich habe immer größten Respekt, weil ich nämlich jedes Mal, wenn ich im Auto sitze, das assoziiere mit dem Moment, wo ich auf dem Fahrrad sitze. Ich bin viel zu lange Fahrrad gefahren, als dass ich da jetzt Hass auf Fahrradfahrer habe. Also ich bin da sehr respektvoll, weil ich genau weiß, auch Schulterblick ist für mich halt eine Selbstverständlichkeit. Ich würde niemals abbiegen.
Ja, ist aber
niemals.
Bei ganz vielen, ey, weißt du, jedes Mal, wenn ich auf dem Fahrradweg bin und ich habe rechts von mir die geparkten Autos, da gucke ich schon doppelt hin, ja, da geht wirklich mal schnell eine Tür auf, ja. Also das geht super schnell und wir haben ja auch in der Klinik ganz viele Radfahrer, die da wirklich auf die Schnauze gefallen sind wegen solchen Türen. Das ist noch nicht so ganz gelebt. Also in Deutschland ist das noch nicht so ganz gelebt, auch vielleicht in Münster oder sowas, in solchen Fahrrad-Cities. Ja. Aber es ist lange nicht so gelebt wie in Holland. Da gibt es ja auch der holländische Blick, ja, beim Führerschein,
ja.
Ne, den man anwendet, dass man mit der rechten Hand, wenn man links aussteigt, mit der rechten Hand die Autotüre aufmacht, damit man gezwungen ist, einen linksseitigen Schulterblick zu machen.
Absolut richtig. Also es ist so gefährlich. Also Fahrradfahrer sind für mich ganz wichtige Menschen.
Aber ja, da komme ich übrigens auch zu meinem Platz 1, wenn ich mal vorgreifen darf.
Klar.
Und zwar, wenn man durch Schleichwege einfach schneller am Ziel ist. Mega geil. Ich habe das Gefühl, ich habe ja hier 25 Kilometer nach Düsseldorf. Wenn ich da mal in der Klinik eingesetzt bin, ist nicht gesagt, dass ich mit dem Auto schneller da bin. Ganz ehrlich.
Ja, klar. Ja,
wenn du da im Stau stehst, morgens um 8, um 9, whatever.
Ja.
Da bist du manchmal, aber es kommt schon vor, dass ich mit dem Rad schneller wäre, wenn ich über die Dörfer fahre und so weiter. Kann durchaus vorkommen.
Number one. Bei mir ist number one. Und jetzt kommt ein geiler Begriff, den ich mal an der Sporthochschule in Köln gelernt habe. Dieser Moment, wenn man mit aller Kraft ins Stehen übergeht, ne, wirklich mit Vollpower irgendwie versucht, einen Berg hochzubekommen oder irgendwie einen Antritt durchzuziehen und dann kommt es zu einem Chainsuck.
Also die Kette, wenn die eingesaugt wird.
Ja, genau. Ganz genau, wenn die eingesaugt wird. Wenn jemand kommt und die trinkt. Und du.
Ja, wie schmeckt
ihr
denn so?
Ein bisschen kettig insgesamt im Abgang, ne? So ein bisschen gliederig, ölig, sehr ölig. Ja, der Chainsack ist tatsächlich dieser Moment, wenn die Kette rausfällt aus den Zahnrädern und sich abhängt und ins Leere tritt und du volle Kanne diesen Durchtritt hast und irgendwo gegenknallst. Weil irgendwo immer, da knallst du mit dem Knie an die Stange oder mit dem Fuß auf den Boden.
So eine Art Chainsack hast du, glaube ich, auch beim Fußball. Also, es gibt wirklich also das ist so gefährlich, ja, wenn du da irgendwie total in die Luft reinballerst, da fliegt dir das ganze
Dann fliegt die um die Ohren. Einmal um den Körper rum, hinten rum, zwischen den Beinen wieder durch und dann kommt es vorne wieder raus.
Das war aber schnell jetzt aus dem Tree.
Das war ein schneller aus dem Tree.
Krass, aber
wir haben ja Zeit und deshalb würde ich gerne...
Ja, aber nicht.
Hallo. Deshalb würde ich gerne... Hallo.
Hallo, hast du die neue Folge gehört?
Ja, habe ich gehört. Aber da ist ja der Drosten, der wechselt sich ja ab jetzt mit der Kollegin aus Frankfurt da. Ne?
Die ist aber auch in Ordnung.
Die ist in Ordnung, mit der kann man arbeiten. Also die ist ein bisschen langsam insgesamt, aber ist okay. Die ist sehr bedacht.
Ja, ne? die ist so, der Drosten steht ja hinter ihr bei der Folge.
Ja, der steht vor allem, glaube ich, nicht nur hinter der Folge.
Und schnallt.
Genau, richtig. Ich glaube auch, dass der sonst wo noch hinter der steht. Ne?
Ja,
die vernaschen sich gegenseitig bei der PCR.
Die kleinen Naschkatzen.
Porno-Chain-Reaction.
Covid-69.
Geil. Schon die Verbringungstechnik.
SARS-CoV-69.
Die Pandemie ist da.
Sollen
wir nochmal Lockdown machen?
Nein.
Komm.
Oh, Lockdown. Down,
Junge. Lockdown.
Lockdown. Cockdown.
Cockdown. Black Cockdown. Black Lockdown down. Ach, guck mal, wer da reinkommt. Der Streeck. Oh, der ist ja auch nackt. Oh, Streeck.
Mach mir den Streeck.
Oh, yes. Oh, wer ist das? Ach, Karl Lauterbach. Alle abbruch.
Ja, das haben die nicht verdient. Ey, der kriegt doch das Bundesverdienstkreuz, ne?
Echt jetzt?
Ja, kriegen die.
Geil.
Warte, ich google noch. Ja doch, warte, Bundesverdienstkreuz.
Kriegen nicht schlecht.
Warte, Drosten.
Kriegst du das von Metzelder oder was?
Nee, Ehrung durch Bundespräsident. Ja, ja, also der Drosten und wie heißt sie noch?
Reporterin oder wer? Oder die diese Wissenschafts-, die Min Cho Ching Chang da, diese,
ja,
diese komische, die da immer mit dem asiatischen Einschlag, ne? Mincho, ja, Yi-Ching, ja, Mola Adebesi.
Mola Adebesi. Auf jeden Fall drei Dudes bekommen den. Finde ich sehr gut. Siehst du mal, wie viel...
HP Baxter.
Genau, HP Baxter.
Weil er die Nachrichten mit dem Megafon rausgehauen hat. Ja, genau. Virus.
David Hasselhoff, wie immer. Der ist ja immer bei so wichtigen Dingern dabei. Und Christian Drosten. Okay. Naja, was wolltest du sagen?
Ich wollte mit dir ein Spiel spielen.
Echt?
Und zwar, ja, jetzt geht's mal wieder ein bisschen was Lernwürdiges. Ne?
Wir sind ja der Medizin-Podcast auch.
Genau, haben unsere Zuhörer lechzen ja so ein bisschen nach Wissen und Neuigkeiten. Und zwar habe ich das Rettungsdienst-Quiz für dich. Ne? Jetzt, wo wir auch, sag ich mal, Official Bomb-Supplier sind für Rettungsdienst, Feuerwache und Klar. Co., habe ich für dich ein Wahr-oder-Falsch-Spiel. Und zwar habe ich 10 Facts aus der Notfallrettungsmedizin, aus dem Rettungsdienst, aus dem Notarztwesen, bei denen du einfach mal sagen musst, ob die Aussagen richtig oder falsch sind.
Ja, okay.
Weil das sind so ein paar Mythen oder so ein paar Dinge, die man einfach wissen darf, finde ich, als Laie, wenn es ums Thema Rettungsdienst geht. Bist du bereit dafür, für das Spiel?
Nein, dann noch einen schönen Abend. Ciao.
Okay, ciao, mach's gut.
Let's go.
Okay, falsch oder wahr? Die Leitstelle schickt grundsätzlich immer einen Krankenwagen raus.
Ja.
Falsch.
Ah!
Und zwar der klassische Normalbürger, ne, der sagt ja immer, schnell, ruf einen Krankenwagen, die Oma ist kollabiert, ich glaube, die ist tot, schick einen Krankenwagen. Also wichtige Unterscheidung für alle, ein Krankenwagen ist ein Auto, welches kranke Menschen transportiert und zwar relativ elektiv. Das heißt, da ist die Besatzung in der Regel ein Rettungshelfer, ein Rettungssanitäter, kann auch eine höher qualifizierte Besetzung sein, aber in der Regel für geplante Krankentransporte, also zum Beispiel von Arztpraxis nach Hause, von Dialyse nach Hause oder von Reha-Klinik zu einer anderen Klinik. Es ist also ein Wagen, der in der Regel ohne Alarm fährt, der hat auch wenig Equipment drauf und transportiert Kranke elektiv. Ja, und deshalb, wenn ihr professionell seid und den Rettungsdienst verständigt oder die Leitstelle anruft und sagt, 112 ist ein Notfall, ist jemand kollabiert, dann sagt ihr, schickt bitte ein RTW und ein NEF raus. Ja, also der Rettungswagen ist der Wagen, der wirklich für Akutnotfälle da ist. Wichtig.
Ja.
Perfekt. Okay. Zweitens, Notärzte und Notfallsanitäter haben ständig Rendezvous.
Ja, haben die, denn es gibt ja das System dazu.
Ganz genau, ist also wahr. Denn wir sprechen ja hier vom Rendezvous-System.
Ja, das ist ja wie eine Wer wird Millionär-Frage.
Genau, ist wie eine Wer wird Millionär-Frage. Soll aber jetzt mal allen Laien da draußen erklären. In der Regel ist es so, ne, wenn der Rettungswagen ankommt, dann ist da nicht der Notarzt mit drin, sondern das Notarzteinsatzfahrzeug kommt in einem sogenannten Rendezvous. Man trifft sich an Ort und Stelle und beide erscheinen sozusagen mit separaten Autos an einem Treffpunkt. Manchmal ist der Rettungswagen zuerst da, manchmal ist der Notarztwagen zuerst da oder das Notarzteinsatzfahrzeug. Ja, und deshalb könnt ihr immer sehen, wenn zwei unterwegs sind, es kommt zweimal Blaulicht, ja, und ihr hört mehrmals, dass das ein Rendezvous-System ist. Geil, oder?
Geil.
Wahr oder falsch? Blaulichtfahrende Autos haben immer Recht auf der Straße.
Ja.
Unfall. Also, es gibt Sonder- und Wegerechte tatsächlich, ja, und die Fahrt mit Sonderrechten heißt noch lange nicht, dass man jetzt immer Vorfahrt hat, denn ein Auto, was mit Blaulicht fährt, muss sich natürlich auch immer an die Straßenverkehrsordnung halten und wenn ein Rettungsmittel mit Blaulicht unterwegs ist und bei Rot über die Ampel fährt und einen schweren Unfall verursacht, dann ist das Rettungsdienstauto immer grundsätzlich mit Schuld, weil es ja sozusagen die Straßenverkehrsordnung unter Umständen missachtet hat. Das sind also immer sehr konfliktäre Situationen und dementsprechend gehört natürlich auch zur Blaulichtfahrt immer eine beste Ausbildung und eine sehr hohe Aufmerksamkeit. Ja, und
hattest du mal einen Unfall?
Ja, ein Unfall schon, aber nichts Dramatisches. Aber manchmal ist das schon so ein bisschen Thrill, weil ich sag mal, man ist ja schon sehr zügig unterwegs und man muss wirklich höchst aufmerksam fahren, denn man kann ja nicht davon ausgehen, dass jeder das Blaulicht sieht und hört. Und man muss wirklich sagen, dass 70% der Bürger das Blaulicht gar nicht wahrnehmen. Ja, also das ist schon krass, was man da für Situationen erlebt. Deshalb bin ich auch immer froh, wenn ich mit Leuten fahre, die ein bisschen respektvoller unterwegs sind, also die auf bei Kreuzungen auch einfach mal abbremsen, ne? Bevor die bei Rot rüberballern. Ja,
verstehe,
also, nachdem, mit wem man so unterwegs ist.
Ja,
okay,
ja.
Dann Nummer 4. Ist das wahr oder falsch? Bei einem schweren Motorradunfall ist eine der wichtigsten Flüssigkeiten, die ein Rettungswagen dabei hat, Diesel.
Diesel?
Als Treibstoff des Autos.
Was kann das denn?
Finde ich geil. Also, ist richtig die Aussage, ist wahr.
Ja.
Denn es ist halt so, dass bei einem polytraumatisierter Patient in der Regel vor Ort und Stelle nicht suffizient behandelt werden kann. Das bedeutet, die wichtigste Flüssigkeit neben ein bisschen Kristalloid, ne, also Flüssigkeit, um Blutverlust zu minimieren, ist und bleibt der Treibstoff vom Auto. Das heißt Load and Go, also rein in die Karre und Abflug. Ja, das ist so eine Floskel aus dem Rettungswesen. Ne? Also die einzige Flüssigkeit, die den Menschen rettet, ist entweder Kerosin oder Diesel.
Ganz ehrlich, ja? das sind solche Wer wird Millionär-Fragen. Da musst du fünfmal um die Ecke denken. Da ist der Motorradfahrer schon, ja, okay. Nee, ist kein Thema. Ist kein Thema.
Habe ich den Motorradfahrer in Diesel getunkt?
Ja. Ist er tot? Hey, ich denke auch so gerade. Ich denke gerade, hä, was will der? Was will
der? Okay, pass auf. Okay. Nummer 5. Jetzt kommst du hin. Ja, jetzt komm. Wahr oder falsch?
Wahr.
Jeder Patient mit schwerem Trauma wird im Rettungswagen nahezu vollständig entkleidet.
Nee.
Ist? Du nicht, Kamil. Dich würde ich liegen lassen. Ne? Aber es war, ist absolut wahr, denn wir wollen beim Trauma, wenn wir denn die Zeit haben, ja, also in der Regel nimmt man sich die Zeit, zumindest in der Akutversorgung, möchte man auf jeden Fall den Körper einmal komplett inspizieren, um auch möglicherweise noch Wunden, ablenkende Verletzungen zu erkennen. Es wird natürlich danach auch schnell wieder eine Bekleidung durchgeführt, das heißt Wärmeerhalt, aber in der Regel ist ein Traumapatient dann gut versorgt, wenn er wirklich von oben bis unten aufgeschnitten ist. Das kommt einem manchmal ein bisschen komisch vor, aber dafür gibt es die Fatboy-Schere, die schneidet ruckizucki selbst dickste Motorradkleidung auf und wir wollen halt einfach den Körper inspizieren, ne? Zum Beispiel paradoxe Atmung, sieht man nur so richtig schön, wenn jemand entkleidet ist. Ne? Das sehe ich sonst nicht. Also zum Beispiel, wenn Rippenfrakturen da
Deshalb
sind.
Deshalb auch immer schön die Unterwäsche wechseln.
Genau, ganz genau. Also oder gar keine anziehen, das hilft den Rettungskräften immer. Ja,
oder einfach direkt, ne? Nackt aufs Motorrad.
Ja, ist alles. Der Naked Driver, ne? Auf dem Naked Bike, oder? Deshalb heißen die doch so. Naked
Deshalb, Bike. Ja, Polytrauma-Prophylaxe, kennt doch jeder.
Nummer 6. Wenn ein Rettungswagen mit Martinshorn und Blaulicht fährt, ist es grundsätzlich immer lebensbedrohlich, was sich da drin abspielt.
Ja.
Muss nicht unbedingt.
Mein Gott!
Das ist schon wieder falsch. Muss nicht unbedingt. Also manchmal geht es einfach nur darum, dass der Verkehr so beschissen ist bei Google Maps, dass man einfach sagt, ey, wenn wir jetzt hier ohne Blaulicht fahren, dann sind wir in 30 Minuten da und dann wird es lebensbedrohlich. Aber nicht jede Blaulichtfahrt mit Martinshorn ist lebensbedrohlich.
Hab ich jetzt, okay, nächstes. Ich hab bis jetzt einfach jede Frage falsch beantwortet.
Ist egal, macht nichts. Dafür ist das Quiz ja da. So, ja, wahr oder falsch? Okay. Ein Rettungshubschrauber ist für einen Patienten fast immer besser ausgestattet als ein Rettungswagen.
Nein.
Nein, richtig, ist falsch. Ja, juhu, congratulations. Exzellent, du hast die Million. Also, natürlich nicht. Ein Rettungshubschrauber hat auch nur das mit dabei, was ein gut ausgestatteter RTW oder teilweise ein Intensivtransporter dabei hat. Denn da ist ja auch viel weniger Platz, aber er ist natürlich deutlich schneller. Aber ein Rettungshubschrauber ist jetzt nicht immer die ultimative Superhilfe. Ne? Das denken ja immer alle, ah, guck mal, der Hubschrauber kommt, ne? Und deshalb, ne, da muss was ganz Schlimmes passiert sein. Da muss ein Mensch in 8 Teile zerteilt worden sein, damit im Hubschrauber operiert werden kann. Ja. Nein, ist nicht so. Ist ein ganz normaler Rettungswagen mit viel weniger Platz, um es mal ganz hart zu sagen.
Ja, und mit
viel mehr Komplikationsmöglichkeiten, ja, muss man klar sagen, ne? Weil in der Luft kommst du nicht gut dran.
Richtig, richtig.
Und ne, dann hast du dann noch so einen wirren Piloten, das ist auch immer schlecht, der immer Kreise fliegt.
Eben, ja, der muss ja auch ein bisschen Spaß haben an der Sache.
Number 8. Wenn im Funk das Wort Manf ertönt, wird die Pause eingeleitet.
Ja.
Manf. Wäre es Manf, wäre richtig gewesen, aber Manf, wofür steht Manf?
Massenunfall.
Ja, genau, Massenanfall an Verletzten.
Ja.
Ne, genau. Ja, also Massenanfall an Verletzten. Das heißt, immer dann, wenn die Anzahl der Verletzten die aktuelle Präsenz oder den aktuellen Vorhalt an Rettungsmitteln übersteigt, dann spricht man von einem Manf. Ja, also wenn 2 oder mehr Leute in der Regel verletzt sind bei einem Unfall oder bei einer Vergiftung oder sonst was. Und da wird natürlich nicht die Pause eingeleitet, aber trotzdem gilt immer ganz gerne kein Manf ohne Manf. Ne, also man soll immer gut gegessen haben im Rettungsdienst. Ja, aber natürlich okay. Das ist nicht die Pause. So, noch 2 Stück.
Ja, echt? Okay.
Oh, jetzt kommt's. Notärzte sind in der Regel die bestausgebildeten Ärzte, die es gibt.
Nee.
Guck dir mal den Dr. Tellmann an. Eben. Ne? Das ist ja die Vollkatastrophe. Also, natürlich nicht, ist falsch. Notärzte sind einfach nur speziell in Notfällen trainiert. Die Frage ist auch, was heißt bestausgebildet? Ja, ja. Wenn du jetzt einen Neurochirurgen hast, der wunderbar Tumorchirurgie betreiben kann, ist der in seinem Fach der Beste, muss aber kein guter Notarzt sein. Aber trotzdem, Notärzte sind in der Regel breit aufgestellt, beherrschen zumindest so die Basismaßnahmen der Lebenswiederherstellung, Vitalfunktionen sichern, sollten sich mit Schmerzmitteln auskennen und unter Umständen auch ein bisschen kommunizieren können.
Ja, ich finde da zu dem Thema, dass Notärzte oder überhaupt Notpersonal einfach ja, schneller entscheiden kann und schneller entscheiden muss, in wenigen Sekunden auch mehrere Dinge sehen und checken muss und auch bestimmen muss. Das ist so der, also in der, genau, Schnelligkeit, ja, und in dem Umfang
teamfähig
sein, ja, und auch in den Umständen, die da sind. Also du hast ja natürlich in der Klinik, wenn du der beste Herzchirurg bist, hast du halt immer dieselben Voraussetzungen, wenn du operierst. Ja, auf der Straße oder in irgendwelchen Messi-Haushalten und so ist das dann relativ schwierig.
Ja, das ist was ganz anderes. Da bringt dir das nichts, wenn du mit deinem Lupenmikroskop irgendwie am Zehennagel einen Halux da operieren kannst. Ne? Halux. Letzte Frage. So, Stay and Play und Load and Go sind zwei Strategien in der Notfallversorgung.
Load and Go ist doch international auch einfach nur Catch and Drive. Tschüss, ne?
Genau, ne? Also im Grunde sind das zwei Strategien, wie man mit Notfällen umgehen kann. Ne? Stay and Play heißt sozusagen, wir bleiben an Ort und Stelle und machen erstmal was mit dem Patienten, also versorgen den, behandeln den, und Load and Go, das ist eher so ein bisschen das amerikanische Modell, ne? Weil die auch sehr wenig Ärzte auf der Straße haben, in der Regel selten. Sie haben so ein Paramedic-System, da kommt wirklich der Wagen, es wird ein bisschen was an Basisdiagnostik gemacht, und gerade beim Trauma wird der Patient eingeladen und Abfahrt, weil man einfach weiß, dass letztendlich das Krankenhaus der allentscheidende Ort ist, um zum Beispiel traumatische Folgen zu behandeln. Ja, und da ist Load and Go, also einpacken und fahren, günstiger als Stay and Play. In Deutschland haben wir eher so ein Mischbild, was mehr Stay and Play ist, wobei der Trend auch immer mehr zu Load and Go geht, vor allem in den ganzen Ballungszentren, weil die Krankenhäuser nah sind, die Wege sind kurz, und dadurch ist es besser, manchmal einzupacken und nicht so viel rumzudrucksen. Und das ist manchmal gar nicht so einfach fürs Rettungsdienstpersonal. Man hat ja sehr viel Equipment und Spielzeug dabei und man möchte auch viel machen, aber oft ist die beste Entscheidung, etwas nicht zu tun im Rettungsdienst, sondern einfach zu sagen, Arsch lecken, Kanüle rein, Flüssigkeit rein, Monitoren, Abflug. Ne, weil das Krankenhaus 5 Minuten entfernt ist.
Aber es hat ja auch was mit der Rechtslage zu tun. In Amerika dürfen die Paramedics auch Antidots zum Beispiel spritzen.
Genau, komplett anders. Aber ihr könnt euch also merken, ne, manchmal macht man mehr vor Ort, manchmal fährt man schneller los. Ne? Das hängt immer so ein bisschen von der Einzelentscheidung ab.
Perfekt, geil.
Ich denke mal schon, du hast auch wieder ein bisschen was gelernt, ne?
Und ich habe was gelernt, vor allem, dass ich glaube, ich fahre mal mit dir mit, weil
ja, mach auf jeden Fall.
Man muss ja schon als Background sagen, ich bin super viel innerklinisch unterwegs.
Klar, und das ist ein ganz anderes Arbeiten.
Das ist wirklich ein anderes Arbeiten, auch wenn die Rettungsmaßnahmen auf dem Schiff deinen Maßnahmen im Rettungsdienst ähneln, aber die Systeme sind halt komplett andere. Genau. Ja? Und wenn du dann irgendwie beim Schiff mitfährst mit den Rettungssanis vor Ort oder im Hubschrauber bist und so weiter, dann ist es ein bisschen was anderes als bei dir. Ich fahr mal bei dir mit, machen wir mal.
Versprochen, Praktikum ist eingeloggt. Wir machen ein Praktikum mit Bombenkaffee natürlich, ne? Ist klar.
Bringen wir direkt mit.
1-1, Bombe. Also. Geiles Spiel. Okay. Du hast gut mitgemacht, klasse.
Ach, top. Komm.
Du hast was gelernt, sehr schön.
Einfach was gelernt, mehr auch nicht. Letzten 10 Minuten würde ich sagen. Lagerfeuer, how about this?
Lagerfeuer, ich fange mal an. Pass auf, jetzt habe ich eine, oh, das ist eine Frage, die habe ich mir eben auf der Heimfahrt überlegt, als mein Hirn gut durchblutet war. Ne? Was würdest du dem 7-jährigen Kamil, den du jetzt treffen darfst, mit auf den Weg für das Leben geben? Eine Person, die du ist, ein Kind, 7 Jahre, Kamil, was sagst du ihm?
Wirf den Böller nicht in die Toilette, denn denn das habe ich gemacht.
Nein, echt?
Richtig assi. Ja, ich hab schön China-Böller krachen lassen in der Toilette, alles im Arsch.
Und hast vorher geschissen, ne?
Vorher in den Böller geschissen.
Vorher Durchfall gehabt.
Mega geil. Vorher Bombenkaffee getrunken mit 7 und voila.
Nee, auf der Toilette war deine Oma noch. Ach du Scheiße.
Die war drin, genau. Schön. Oh, oh. Schön. Scheiße. Ja, war richtig, richtig gut. Richtig coole Aktion.
Fuck, ey.
Und du?
Ich würde sagen, geh in die Natur und verbring einen Großteil deines Lebens in der Natur, deine Kindheit, denn wir wissen nicht mehr, wie lange so diese freie Natur existiert, und bau Baumhäuser, kletter Bäume hoch, schlag dich durch Büsche, geh in Wälder. Ich fand das eine total geile Zeit, und ich finde irgendwie, das machen Kinder nicht mehr ganz so häufig heutzutage, dass sie einfach rausgehen und mal wieder irgendwelche Paletten an Bäume nageln, um da hochzuklettern. Geil.
Geil.
Also meinem 7-jährigen alter Ego oder junger Ego würde ich sagen, geh raus in die Natur und spiel mit dir selbst,
Junge. Spiel mit dir selbst, aber da zieht es einen ja auch ständig hin jetzt. Mich ja auch, aufs Land und so. Wobei ich ja auch als Kind war, wir auch auf vielen Bauernhöfen und allem.
Ja eben, wir waren ja da, ne? Ja. Aber ich würde das gerade jetzt in der Zeit, würde ich das nochmal als ganz klare, mit ganz viel Nachdruck erläutern.
Ganz viel Nachdruck.
Ganz viel Nachdruck. Also Leute, ich fand das Geilste in meinem Leben, war echt die Zeit auf den Baumhäusern und dieses ganze Rumgenagel und Gehämmere in den Bäumen, ihr versteht schon, mit 17. Damals, als man dann Kirschen gepflückt hat mit seiner Süßen und dann aus den Kirschen plötzlich ein Stängel wurde. Okay, ihr wisst Bescheid.
Ich bin dran.
Geil.
Was würdest du, andere Frage, Gibt es eine Person, die dir offensichtlich in der Vergangenheit mal extrem den Arsch gerettet hat?
Also ich würde also einerseits natürlich sagen, meine Frau, muss ich ganz klar sagen, definitiv, die Sarah, weil die immer wieder vor allem mit rationaler und emotionaler Beihilfe dazu beigetragen hat, dass ich gewisse Entscheidungen, die ich impulsiv fällen wollte, nochmal überlegt oder überdacht habe. Auch wenn ich die eigentlich vorher schon entschieden hatte, hat sie mich nochmal in die Bahn gebracht, ganz klar. Also das ist auf jeden Fall Person Nummer 1, vielen Dank dafür. Das gibt es jetzt gar nicht so die konkrete Situation.
Auch von mir, vielen Dank.
Auch von dir. Und dann auf jeden Fall mein Fluglehrer, der Roald Martens, der in meiner Flugausbildung dafür gesorgt hat, dass ich die ein oder andere Landung, die richtig beschissen war, also so Landungen, wo man sagen würde, okay, das sieht eher aus wie ein geplanter Absturz, ne?
Ja.
So, ne, dass der mich gerettet hat und gesagt hat, hör mal hier, ich schreiß das Ruder nochmal rum, und der mich da durchgebracht hat durch diese Flugprüfung oder durch diese Flugausbildung, weil man ist einfach als Auszubildender, man kann es noch nicht einschätzen, es fehlt die Erfahrung, und der hat mir sehr, sehr viel Impulse mitgegeben, also auch so im Thema Decision Making. Und von dem kommt auch der Satz, ne, it's never too late for a go-around. Das ist so ein Satz, den ich dafür immer behalten habe. Also es ist nie zu spät zum Durchstarten. Und das war ganz eindringlich, als ich da mal im Landeanflug war, und ich habe irgendwie die Maschine, habe ich schon, weiß nicht, bei 50 Metern habe ich angefangen, die abzufangen und die Motorleistung rauszunehmen. Also 50 Meter, kann man sich vorstellen, ist einfach ein Tick zu hoch. Ja, ich sag mal, das ist jetzt eine relativ ungemütliche Fallhöhe. Also da kann man durchaus mal Kopfschmerzen haben, wenn man aus der Höhe mit dem Flugzeug auf den Boden klatscht. Ja. Und der hat mich davor bewahrt, dass das eine Kacklandung geworden ist. Danach habe ich auch nie wieder eine scheiß Landung gehabt.
Nie wieder.
Nie wieder, weil ich mich immer an die Worte erinnert habe, und das ging mir so nah. So richtige Gänsehautlandung, so ein Gänsehaut-Durchstartmanöver, dass ich sage, boah, das war schon echt, da hat er mir wirklich geil geholfen. Ansonsten vielen Dank an alle anderen, die mich jeden Tag wieder aus dem Dreck gezogen haben. Genau.
Mein Steuerberater. Bei mir hat mich übrigens so rein berufsmäßig Dr. Bollmann.
Ja, schöne Grüße gehen dann raus an Bolle.
Genau, Bollo. vielen Dank dafür. Er hat mich wirklich in vielen Prüfungssituationen echt durchgebollt. Deshalb nochmal, ich wollte ihm schon länger danken, arbeitet sehr wahrscheinlich immer noch in Neuwerk. Ist echt ein super Chirurg auch geworden, und das war mein Prüflehrer, kann man sagen, und er hat mich da wirklich in entscheidenden Momenten, Prüfmomenten aus der Scheiße geritten. Und ansonsten, meistens holen uns ja viele Leute aus dem Quark und wir merken es gar nicht.
Viel
später, wo du denkst, ah krass, das hat mir jetzt irgendwie...
Müssen wir fast nochmal aufgreifen in der Folge, ne? Nochmal die Liste abarbeiten, durch jedem nochmal Danke sagen, der da war. Die ganzen Lehrer, die einem bewahrt haben, die einem doch eine mangelhaft Minus anstatt eine ungenügend gegeben haben.
Ey, total, hatte ich auch. Herr Blau, weiß ich noch, Herr Blau. Herr Blau.
Der hat doch diese Briefe verschickt immer, oder?
Von dem kommen die blauen Briefe.
Die kommen die blauen Briefe, ja.
Der hat mir richtig den Arsch gerettet, ey, mein Gott, ey. Das war...
Fuck, Mann, ne?
Fuck, Schizzle. Alter, fuck. Schizzle. Zweite Frage, komm.
Zweite Frage von mir an dich. Wurdest du schon mal gemobbt? Richtig gemobbt?
Ja, klar.
Echt?
Ja, als wenn das so normal wäre, ne? Aber ja, da jetzt mal so richtig Kopf auf und Spoiler, Albrecht Spoiler-Alarm, ich wurde mal richtig gemobbt. Also ich wurde mal... Ich wurde mal
intensiv bei uns, oder?
Auch, ja. Nee, ich wurde mal sehr extrem gestalkt. Hat ein bisschen was mit meiner Musik zu tun. Ja, das war so eine Zeit zwischen, ich sag mal, 16 und 25, 26, wo ich dann doch mehr auf Tour war als irgendwie zu Hause. Da ging das, keine Ahnung warum, aber da dann doch drei ganz offensichtliche Stalker, die wirklich immer wussten, wo ich war und was ich mache. Das war echt unangenehm, da musste ich auch zur Polizei. Und Mobbing auch, ja, klar. Also, da gehe ich jetzt nicht allzu sehr ins Detail, wo und wer das war, aber das
war...
Oder
wollt ihr Tränen? Wollt ihr Tränen von Kamil? Oder? Erzähl!
Ja, ich muss überlegen, wie weit ich da aushole, weil das ging dann doch in Richtung Rechtsstreit, ne? Und das ging dann doch in Richtung Disziplinarverfahren. Das war wirklich auch im Rahmen eines Krankenhauses und im Rahmen einer bestimmten Weiterbildung. Und da war ich dann der Auserwählte. Und ich sag mal so, es gibt, wenn du ein Level hast an Mobbing von 1 bis 100, ist das ja auch immer die Frage, wie man das selber empfindet. Aber wenn du es für dich selber als störend empfindest und im Gruppengefüge einfach merkst, da bildet sich irgendwie was und das behindert dich jetzt hier am Weiterkommen. dann ist das schon echt schwierig. Und es war noch nicht mal auch irgendwie offensichtlich. Also weißt du, es ist nicht so wie siebte Klasse, sechste Klasse, wo irgendwie gehänselt wird oder so, sondern es war eine Erwachsenenausbildung, ja, und eine Erwachsenenweiterbildung. Und das ist dann, ich sag mal so, wenn das Gefüge an Menschen sich da zusammentut und ganz klar was anrichten möchte. Guck mal, du merkst schon, wie allgemein ich das formuliere, damit ich bloß nicht irgendwie...
Bloß nicht die Emotionen nochmal raufkochen lassen. Ne? Ersticken!
Ja, dann...
jetzt kommt der Alano, wollen Bombenkaffee haben.
Okay, hat schon was mit mir gemacht, muss man schon sagen. Ich war ja schon zu der Zeit super unterwegs auf Konzerten und allem und viel, wie gesagt, viel auf Tour. Und trotzdem war das für mich schwer, vor diesen Leuten Vorträge zu halten, ja, und dieser Gruppe Vorträge zu halten.
Wenn du weißt, dass da irgendwie direkt alles negativ und aufgegriffen wird.
Genau. Also das ist allerdings auch meine eigene Art. Ich kann bis heute schwieriger vor einer Person Musik machen. Ja, also wenn ich jetzt, deshalb mache ich das auch nicht. Ja, wenn du jetzt irgendwie, oder Sarah will ja ständig, dass ich vor ihr singe.
Bitte.
Mache ich nicht. Nee, das ist für mich schwieriger als vor 1000 oder 2000 Leuten zu singen. Weil du dann einfach, du weißt genau, die eine Person sitzt vor dir und beobachtet dich und du kannst sie selber auch sehen. Also das ist...
Der Draht ist viel direkter.
Habe ich auch bei meinen Eltern früher immer gemacht. Ich habe ja schon mit 12, 13 angefangen zu schreiben, Musik. Und wenn mein Vater ins Zimmer reingekommen ist, habe ich aufgehört, Musik zu machen. Das war für mich so, obwohl ich genau wusste, der hört das im Nebenzimmer doch sowieso. Verstehst du?
Ja,
also
es
ist richtig albern. Schon. Aber um darauf zurückzukommen, diese ganze Nummer mit den Leuten, das muss man als Mobbing bezeichnen. Das ging auch so in den Rechtsstreit rein. Und das wurde auch geklärt. Und das ist bis heute Thema in diesem Institut. Ich bin da jetzt gut rausgekommen, darum geht's gar nicht. Aber das hat mich ein paar Monate in meinem Werdegang gekostet. Das stimmt. Das stimmt. Aber ich gehe da jetzt inhaltlich nicht so krass drauf ein, weil sonst müsste ich Namen nennen und dann müsste ich ausrasten.
Okay. Müsste ich hier irgendwelche
Fotzenbegriffe nutzen und so. Ich bin aber auch im Reinen mit. Ich weiß aber, dass mich das schon sehr aufgehalten hat. Ja, da war ich 22 oder was. Also das hat mich schon sehr aufgehalten.
Du bist jetzt 23, ne? Ja, alles klar.
Okay. Ich bin jetzt Und bei dir?
Ja, tatsächlich habe ich jetzt auch zurücküberlegt. Ich bin Gott sei Dank dem Mobbing immer von der Schippe gesprungen, weil ich war immer so ein bisschen der synergistisch Verbündete im Hintergrund. Ne? Also ich habe mich denen immer angeschlossen, von denen ich wusste, dass die so ein bisschen gegen die anderen rebellieren und Mobbing unter Umständen als Keim so schwelte. Ich bin aber nie selber in die Zielscheibe gerückt, ne? Bis ich dann von einer Nerf-Kanone getroffen wurde, ne? Und ganz viele Schaumstoffpfeile mir ins Gesicht flogen. Also tatsächlich in der Schulzeit nicht, weil ich war immer mit beim Sport dabei. Ich habe immer versucht, auch den Coolen ein bisschen raushängen zu lassen. Trotzdem war ich nie dabei, wenn es moralisch verwerflich wurde. Und irgendwann natürlich dann so nach Schulabschluss und Ausbildung war das bei mir gar kein Thema mehr. Also ich habe da irgendwie ein Selbstbewusstsein aufgebaut, dass ich von vornherein alles erstickt habe, was Richtung Mobbing ging. Also da habe ich einfach knallhart mich gewehrt und bin dem auch aus dem Weg gegangen. Also deshalb habe ich das Gott sei Dank nie als traumatisch erlebt.
Ja, aber
also
ich bin dem auch aus dem Weg gegangen. Ich habe das auch versucht irgendwie zu bekämpfen, aber das war irgendwie, weiß gar nicht, was da die richtige Taktik ist.
Witzigerweise kam ich jetzt auf die Frage, weil nämlich heute auch wieder so eine Veröffentlichung stattgefunden hat, wo es darum geht, ne, um Mobbing, aber vor allem auch gegenüber Lehrern. Also das ist wohl richtig heftig, wie sich das umgekehrt hat. Also undenkbar, als ich damals in der Schule war, da wäre ich nie auf die Idee gekommen, auch nur annähernd jetzt einen Lehrer anzugehen oder den zu mobben oder dem irgendwas zu wollen, weil diese Abhängigkeit halt damals viel krasser war. Ne? Diese Unidirektionalität, der Lehrer hat entschieden, wie es mit dir weitergeht. Und heute ist es ja andersrum. Heute entscheiden die Schüler über deine Karriere als Schüler, als Lehrer sozusagen. Ne? Das ist echt heftig.
Also. Ja, und das geht auch, ist auch so Wahnsinn. Schnelllebig. Hast Cybermobbing und das ganze Gefüge, was da, das geht ja super schnell. Ja. Die ganze,
das ist echt krass.
Die ganze Nummer. Also ich bin.
Scheiß Mobbing.
Ja. Ja, ist schwierig. Mann, ne? Ist schwierig. Naja, gut. Unterhalten wir uns mal bei deiner Bombe. Dann erzähle ich dir mal genau, was da alles passiert
That's
ist.
That's great. Kamil.
Ja, meine Frage.
Willst du noch ein Gedicht hören zum Ende?
Ich habe noch eine Frage.
Okay, stimmt, du hast noch eine.
Ja, aber können wir aber nächstes Mal machen.
Stimmt.
Ich werde müde. Ich muss noch packen. Ich fahre morgen mit dem Zug nach Hamburg. Ich habe noch richtig was vor der Brust. Lass mal auch gerne nächste Woche machen.
Okay, ja, kein Poesie Problem. Für unsere Fans.
Filigran und elegant flogen sie nach Bremen, mussten sich für ihren CO2-Abdruck nicht schämen. Denn mit Flieger ist gewiss, weit weniger dreckiger Auspuffschiss. Bei Kallis wurde endlich durchgeschnackt, was vorher bereits gut verpackt. Die Bombe ist jetzt endlich real und davon richtig viel. Im Shop bestellt und drauf gewartet, dein nächster Dienst ganz sicher krass entartet. Wirst nicht mehr schlafen müssen, nur noch diese Bohne küssen. Strahlst vor Energie so hell wie Sterne, dein Blick schweift in die Ferne. Suchst nach einem Kaffee besser als die Bombe. Doch wir ziehen dir die Blombe. Es gibt nur eine Mischung mit der Power, wie 20 Kaipis in der Happy Hour. Atomkraftwerk und Kohlestrom in deinem Rachen entspricht etwa dem Bombendrachen. Das Katapult in eine andere Sphäre gibt dir ab jetzt die Ehre. Drum genieße diesen Tropfen stets im Dienst und du bekommst, was du verdienst. Das Beste vom Besten für unsere Fanbase Hood. And everything will be awesome and good.
Boah, krass.
Thank you very much.
Thank you very much. In dem Sinne, ich bedanke mich auch bei allen, die bis hierhin uns Feedback gegeben haben, die auch den Kaffee schon bestellt haben. Ja, ich kann ja wirklich mal ein paar Namen nennen. Vivian, danke dafür. Jens, Christoph, Simon, Manuel, René, René Vitale. Ja, Mann. Schöne Grüße an M. auch. Also wirklich vielen Dank an alle, die uns unterstützen. Nicht nur beim Podcast, sondern auch beim Kaffee und die auch einfach mal Bock haben auf so eine Folge. Und ja, ich würde sagen, the bomb is real. Wir hören uns nächste Woche und ich werde dann berichten, was hier im hohen Norden wieder abgegangen ist. Und du wirst berichten, was wirst du eigentlich berichten?
Sonst so los ist.
Was sonst so los ist, wie immer.
Ja, weil am Samstag, und zwar dem kommenden Samstag, den 26.09., der DHL-Bote vor der Tür steht und er wird ein geiles, gut riechendes, geröstetes Paket 100 Gramm Bombenbohnen haben, die als absolute Pre-Donations an einige ganz spezielle ausgewählte Leute gehen.
That's right, man. Oh, that's yeah. Right. Boah, wir sind mega. Also, das muss man ja mal sagen, das Feedback, was uns dann erreichen wird, ja, da habe ich richtig Bock drauf.
Ja, das auf wird jeden geil. Fall.
Geil.
Das wird einfach der Kaffee-Podcast Nummer uno.
Nice. Okay, in dem Sinne, Leute, habt ein schönes Wochenende. Wir hören, sehen, riechen, schmecken und fühlen uns nächste Woche. Haut rein und bis dann. Ciao.
Haut rein, ihr Schnuckis. Awesome and Average is out.